Also von den jungen Forscherinnen und Forschern würde ich mir teilweise noch ein wenig mehr Risikobereitschaft und Mut wünschen.
Bringing Science to Life. Der Podcast der Stabsstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer. FWT2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute spreche ich mit Dennis Kundrath. Willkommen bei Bringing Science to Life und hallo zu unserem Auftakt. Ich bin Vera Zellmer und spreche hier mit Lebenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der MHH, die erklären, wie sie aus ihren spannenden Ideen, aus ihrer Forschung erfolgreiche Projekte entwickelt und Unternehmen gegründet haben. Wie kommen gute Ideen und Forschungsergebnisse von der Forschung in die Wirtschaft, in die Gesellschaft und auch zum Patienten, zur Patientin? Und warum braucht es mehr Unternehmertum in der MHH? Um genau diese Fragen dreht sich hier alles. Denn an den Hochschulen wird geforscht und gelehrt, was das Zeug hält, aber irgendwie müssen all das Wissen, all die Fortschritte es ja aus den Hochschulen rausschaffen, entwickelt werden, anwendbar gemacht werden. Und ein Weg führt über die Gründung eines Startups. Das Thema heute. Um Ideen zünden zu lassen, braucht's Unterstützung. Und die Anlaufstelle für all die Fragen, die sich ergeben, wenn man den Weg von der Wissenschaft in die Wirtschaft einschlagen möchte, ist die Stabsstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer oder eben kurz FWT2 der MHH. Deshalb sprechen wir heute ganz zu Beginn hier mit Dennis Kundrath aus der FWT2. Seine Aufgabe: Lebenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der MHH unterstützen, ihre Karrieren anschieben und fördern, sie mit den Richtigen für ihre Ideen vernetzen, heißt mit Unternehmen, Verbänden, Förderern, Politikerinnen und Politikern und anderen Akteuren. Was euch erwartet? Eine kleine Anleitung in die Welt der Möglichkeiten, wenn man gründen möchte an der MHH. Und zum Beispiel eine Erklärung, warum ein Team bzw. Mitgründerinnen und Gründer hilfreich und Zeit sehr wichtig sind. Hallo Dennis.
Hallo Vera.
Es gibt so viele gute Ideen bei euch in der MHH. Woran erkennt man jetzt eine richtig gute Geschäftsidee? Was macht eine gute Geschäftsidee aus?
Da gibt es mehrere Faktoren. Zum einen ist natürlich die Idee selber. Die Idee muss einer bestimmten Zielgruppe einen Mehrwert liefern und Bedürfnisse stellen. Das heißt nicht unbedingt, dass es Rocket Science sein muss, sondern es können auch einfache Ideen sehr gute Geschäftsideen sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass das Team und das Team-Commitment auch zu einer guten Geschäftsidee beitragen. Denn wenn das Team ein volles Commitment zeigt, bedeutet das, dass man sich schon mit dem Markt auseinandergesetzt hat und sicherlich die ersten Bedürfnisse und Mehrwerte identifiziert hat.
Mhm. Was sind das für Projekte, die ihr bisher angepackt habt oder die es geschafft haben? Kannst du ein Beispiel geben? Wie muss ich mir das vorstellen? Geht es da um Medikamente? Geht es um Therapien? Geht es um Technologien, Apps?
In der Hochschullandschaft hier in MHH findet man von all diesen Punkten sicherlich immer etwas. Auch in den Projekten, die wir betreuen, bildet sich das von pharmakologischen Projekten bis zur Medizintechnik ab oder auch bildgebende Verfahren. Ein Projekt, was mir am Herzen liegt, eben auch als Ingenieur, ist der patientenindividuelle 3D-Druck und mit gleichzeitiger Wirkstofffreisetzung nach der Implantation. Das Projekt haben wir eben bis zur Projekteinreichung des Antrages begleitet in unserer Stabsstelle.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt zur Beratung zu euch komme und eine gute Idee habe? Welche Schritte gehe ich denn dann überhaupt mit euch ab?
Eigentlich haben wir schon einen relativ formalisierten Prozess dafür. Es beginnt mit der sogenannten Erstberatung. Das bedeutet, dass wir sehr gerne uns eine 5- bis 10-minütige Präsentation über den aktuellen Projektstand anhören und darauf noch gezielt Fragen hinsichtlich des Projektstandes stellen. Danach würden wir dann je nach Projektstand eine noch Detaillierung des aktuellen Standes vornehmen, indem wir eben noch weitere Punkte klären, experimenteller Status, sind weitere Projektanträge geplant. Und auf Basis dieser Ersteinschätzung würden wir dann beispielsweise eine Empfehlung für Förderformate aussprechen. Das kann die komplette Bandbreite einnehmen von weiterer öffentlicher Förderung, wenn die Ergebnisse noch nicht ausreichend sind, dass man eben den Übergang in den Transfer findet, sondern weiter in der Grundlagenforschung Ergebnisse generieren sollte. Oder eben auch schon, wenn die Ergebnisse sehr gut sind, man beispielsweise die Validierungsförderung anstoßen kann. Also das sind sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Formate, aber das entwickeln wir auf Basis der Ersteinschätzung aus dem Projektstand.
Mhm. Wenn es jetzt einfach wäre, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer. Das heißt, wo sind da die Schwierigkeiten, beziehungsweise wo sind die Hauptängste? Sind es fehlende Förderer? Ist es der Mut, der fehlt, um selbst zu gründen, weil man die Angst hat, gar nicht so richtig die Abläufe zu kennen in Unternehmen oder kein BWL studiert hat natürlich? Was macht da die größten Sorgen?
Da kommen einige Faktoren zusammen. Faktor Nummer eins ist auf jeden Fall noch die fehlende Anerkennung von Transfer, auch im Bereich der Wissenschaft. Derzeit ist es so, dass Reputation in der Wissenschaft hauptsächlich über eingeworbene Drittmittel und auch die Anzahl und Qualität der Publikationen generiert wird. Transfer fällt dort bislang immer noch hinten runter. Also das schließt auch Patente beispielsweise ein. Der zweite Punkt ist, die gewohnte Hochschullandschaft aus der Grundlagenforschung zu verlassen und eben den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Das bedeutet, man muss sich eben in ganz neue Bereiche einarbeiten, wie beispielsweise Betriebswirtschaftslehre, Qualitätsmanagement, Vertrieb, also alles, was dazugehört, die Produkte auch später mal in den Markt zu bringen. Und natürlich auch das Risiko, den potenziell sicheren Job in der Hochschule aufzugeben und dann als Unternehmer mit einem natürlich höheren Risiko auch die Unternehmung zu starten. Aber daraus ergeben sich natürlich auch völlig neue Möglichkeiten.
Wir wollen ja auch gleich noch zu Tipps kommen, aber auf der anderen Seite wollte ich auch mal fragen, wie lief das vorher, bevor es euch gab? Es gibt euch noch gar nicht so lange als Stabsstelle. Das heißt ja, wahrscheinlich sind super viele Ideen bisher oder gute Forschungen, Prototypen vielleicht, als Doktorarbeiten in Bibliotheken verschwunden, oder?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Grundlagenforschung niemals den Schritt aus der Hochschule herausgeschafft hat und möglicherweise in der Bibliothek geblieben ist. Bislang war es in der Hochschule so, die Stabsstelle gibt es jetzt 3 Jahre, dass es natürlich Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Erfindungen, Verträge, Vertragsmanagement etc. gab. Aber der ganzheitliche Prozess, den ich für erfolgreichen Transfer brauche, also meine Idee aus der Hochschule heraus zu bekommen, war bislang nicht möglich. Und mit der Gründung der Stabsstelle haben wir angefangen, diese Prozesse zu vereinfachen und auch klarer darzustellen und auch klare Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für einzelne Prozessschritte zu benennen. Der Prozess ist aber immer noch im Umbau und auch wird auch ein kontinuierlicher Prozess bleiben. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Transferaktivitäten auch vor der Stabstellengründung häufig bereits im Keime erstickt worden sind, weil eben keine klaren Strukturen bekannt waren und der zusätzliche Aufwand sich im Rahmen der Grundlagenforschung für viele dann nicht gelohnt hat oder einfach zu unklar war.
Mhm. Ihr habt jetzt auch ein Wahlfach eingeführt. Das heißt, wenn ich das nochmal richtig nachschaue, von der Idee zum Produkt Wissens- und Technologietransfer. Und damit wollt ihr den Studierenden quasi gleich die Idee des Transfers einimpfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gut funktioniert das und was stellt ihr euch da vor?
Das Wahlmodul, welches wir zum ersten Mal in diesem Sommer angeboten haben, ist ein sehr neuartiges Konzept in der Hochschullandschaft Deutschland, gerade in der Universitätsmedizin. Denn das Thema Transfer von der Idee zum Produkt spielt in Unikliniken derzeit in Deutschland nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wir versuchen, und es ist sozusagen eine Pilotveranstaltung gewesen, das Thema frühzeitig zu sensibilisieren. Das bedeutet, wenn die Studierenden später in die Klinik gehen oder in die Forschung, je nachdem, welche Karriere angestrebt wird, rechtzeitig an die Prozesse zu denken, sodass die Ideen auch frühzeitig oder der Prozess, die Ideen frühzeitig aus der Hochschullandschaft heraus zu kommerzialisieren, angestoßen werden können. Häufigstes Beispiel ist, was man auch in den Screening-Interviews, die wir in der Hochschule führen, mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer wieder hören, dass beispielsweise Patente viel zu spät angestoßen werden, die Erfindungsmeldung viel zu spät eingereicht werden und damit das Ganze einen Konflikt auch mit den Publikationen darstellt. Das heißt, diese Fragestellung verlagern wir schon in das Wahlmodul, um bereits vor der Aufnahme dieser Karriereschritte, Klinik oder auch Forschung, diese grundlegenden Informationen zu streuen. Und in unserer kleineren Gruppe, die wir jetzt am Anfang hatten, in unserem Wahlmodul, da wir es auch online durchführen mussten, hat es sehr gut funktioniert. Die Studierenden haben dann auch Pitches vorbereitet zu ihren Ideen, die sie entwickelt haben.
Das heißt, ihr seid da auf Motivation schon gestoßen?
Wir sind da auf Motivation gestoßen und ich glaube, das kann man sicherlich in der Zukunft auch noch weiterentwickeln. Ich würde es auf jeden Fall als Leuchtturm in der Landschaft der Universitätskliniken in Deutschland sehen.
Um jetzt mal das hier zu machen, was letztendlich ja auch für eure Studierenden dann, was ihr denen beibringt, lass uns mal vielleicht so ein Rezept erarbeiten für eine Gründung mit euch zusammen. Welche Zutaten brauche ich? Zum Beispiel, mit wem könnt ihr mich zusammenbringen, damit das Ganze funktioniert?
Also, wenn wir das Kochrezept zusammenstellen, braucht es ja erst die gute Idee. Die Idee sollte auf jeden Fall ganz klar ausgearbeitet sein, auch hinsichtlich der Zielgruppe und der Bedürfnisse der Zielgruppe. Dann ist es natürlich das Team. Also im besten Falle gibt es ein Team, das Commitment. Das heißt, man möchte das Ganze eben auch mit voller Leidenschaft vorantreiben und nicht nur im Teilzeiterwerb mit 10%, sondern da muss man eigentlich das volle Commitment zeigen. Wichtig ist dann eben auch noch, dass vielleicht schon ein Unterstützernetzwerk existiert. Das können beispielsweise weitere Kliniken sein, die potenziell die Produkte später nutzen wollen oder auch die Projekte mit weiterentwickeln wollen. Wenn das noch nicht vorhanden ist, unterstützen wir an dieser Stelle auch mit unserem Eigennetzwerk. Das kann beispielsweise sein, dass wir auch Kontakte zur lokalen Wirtschaftsförderung herstellen, Hannover Impuls, oder auch zu weiteren Expertinnen und Experten im Rahmen rechtlicher Fragen oder auch steuerlicher Fragen. Mhm. Aber ja, generell ist es so, dass wir eben auch als Vermittler von diesen Kontakten auftreten können.
Kurz zwischendurch, das ist ja auch interessant für Unternehmen und Investorinnen und Investoren. Also wer jetzt eine Forschungsidee oder wer etwas entwickeln möchte, beziehungsweise einen Prototypen sieht und denkt, das brauche ich unbedingt für mein Unternehmen oder ich brauche jemanden, der das für mich entwickelt, der könnte ja auch an euch interessiert sein, weil ihr seid die Tür zu ganz vielen tollen Produkten, die uns in der Zukunft wahrscheinlich helfen können.
Das ist richtig und das haben wir auch im Laufe dieses Jahres schon angesprochen und auch initiiert, eben auch Kapitalgeber eben nicht nur aus öffentlichen Institutionen an die Hochschule zu holen im Rahmen von Veranstaltungen. Das sogenannte Risikokapital, Venture Capital, ist da eben auch ein aktuelles Thema. Dort haben wir auch schon eine Veranstaltung durchgeführt. Das wollen wir in Zukunft auch weiter ausbauen. Da ist immer nur zu bedenken zu geben, dass wenn Risikokapitalgeber einsteigen, dann muss die Idee auch besonders innovativ sein und eben auch einen gewissen Reifegrad schon entwickelt haben. Mhm. Ansonsten würden wir eben auf die klassischen öffentlichen Fördermittel und Fördergeber ausweichen.
Ja, um jetzt auf weitere Zutaten zu kommen, du hast eben schon gesagt, man braucht die Zeit, also es geht nicht mit 10%. Zeit ist ja aber letztendlich auch immer Geld. Irgendwie muss man das finanzieren, was man ja den ganzen Tag über macht. Finanzierung ist ja auch eine große Sorge wahrscheinlich von vielen. Wie könnt ihr da helfen?
Im Bereich Finanzierung haben wir natürlich viele Optionen und wir wünschen uns natürlich, dass es eigentlich noch viel, viel mehr gäbe. Aber dort muss man eben auch ganz klar unterscheiden, welchen Innovationsgrad und welchen Reifegrad hat das Projekt schon. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, dass wir das im Rahmen einer Ersteinschätzung auch machen, sozusagen einen Überblick über das Projekt zu gewinnen und daraus abzuleiten, in welche Richtung es zukünftig gehen könnte. Für uns ist eigentlich hauptsächlich, oder wir schauen uns eigentlich hauptsächlich zwei Bereiche an. Das ist die sogenannte Validierungsförderung. Das sind Projekte, die schon fortgeschritten sind und auch experimentell durchaus sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. In dem Falle würde man dann entsprechende Formate im Bereich der Validierungsförderung auswählen und dort die Antragsstellung begleiten, wie beispielsweise VIP Plus. Oder aber auch den Schritt in gründungsrelevante Themen oder Formate wählen, wie beispielsweise die Exist-Programme, wo es eben auch darum geht, den Weg zur Gründung zu ebnen und die erste Gründungsphase auch zu unterstützen.
Gibt es denn irgendwas, was jeder Zweite wahrscheinlich vergessen wird, weil das gar nicht so ist, dass man partout daran denken würde?
Also ich glaube, die häufigste Frage oder auch das häufigste Problem, was auftaucht, ist das Team und die Zusammenstellung des Teams. Häufig haben wir die Problematik, dass es dann potenziell eine Gründerin oder einen Gründer gibt und dann weitere Gründer oder Mitgründer zu suchen und auch den entsprechenden fachlichen Background dafür einzubringen, ist eigentlich aus unserer Sicht die schwierigste Aufgabe. Also es ist von großem Vorteil, es ist kein absolutes Muss, aber es ist von großem Vorteil, wenn zumindest ein Teammitglied auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mitbringt. Und dann die Teams sozusagen zu matchen aus der medizinischen Hochschule mit einem betriebswirtschaftlichen Kandidaten ist immer eine besonders schwierige Aufgabe. Also ich glaube, da sollte man sehr frühzeitig dran denken, potenzielle Kandidaten auch in die Projekte mit reinzuziehen, wenn man die Gründung in Aussicht hat.
Da kann ja aber vielleicht auch das Netzwerk helfen, oder nicht? Also es ist besonders wichtig, ein Netzwerk aufzubauen mit bestimmten Partnern, die dann vielleicht andere Ideen mit einbringen, als man selbst aus der Forschung kennt.
Das ist absolut richtig. Wir haben ja ein hochschulübergreifendes Netzwerk, also vor allen Dingen auch innerhalb von Hannover, sei es die Hochschule Hannover, die Leibniz-Universität und die Tiermedizinische Hochschule. Da haben wir natürlich immer die Möglichkeit, auch entsprechende Kontakte anzusprechen. Und darüber hinaus bietet sich natürlich auch noch der Hannover Transfercampus an. Das ist ein übergelagertes Projekt der hannoverschen Transferstellen in den Universitäten, die dort eben auch eine Art Netzwerkarbeit betreiben, auch mit Qualifizierungsveranstaltungen. Und natürlich auch haben wir individuelle Kontakte, die uns auch ermöglichen, beispielsweise wirtschaftswissenschaftliche Studierende direkt anzusprechen. Das sollte dann natürlich auch relativ frühzeitig angestoßen werden, da eben diese Rekrutierungsprozesse auch relativ lange dauern.
Was macht eure Stabsstelle so besonders? Translation ist etwas, was jetzt viele Unis voranbringen wollen. Das heißt, was ist eure besondere Herangehensweise?
Unsere besondere Herangehensweise ist das interdisziplinäre Team, was es uns ermöglicht, die Projekte individuell einzuschätzen. Also, dass wir eben aus Ingenieuren und Biologen und auch Wirtschaftswissenschaftlern zusammengesetzt sind. Und so kann man unterschiedliche Projektdimensionen auch unterschiedlich beleuchten. Das heißt, jedes Teammitglied kann dort seine Einschätzung beitragen. Und ich glaube, dass das eben ein elementarer Schritt ist, die richtige Einschätzung zu treffen, um am Ende eine Fördermittelempfehlung auszusprechen oder auch schon den Schritt zu gehen, beispielsweise Risikokapitalgeber anzusprechen. Also ich glaube, dass das Team ein wesentlicher Schlüsselfaktor hier an der Medizinischen Hochschule ist und auch in der Hochschullandschaft Hannover.
Gibt es denn eigentlich besondere Bereiche, wo es sehr viele Ideen im Moment gibt? Du hast eben schon von 3D-Druck und Implantaten gesprochen.
Also wir sind häufig in den letzten Monaten mit Ideen aus dem Bereich Apps konfrontiert worden. Beispielsweise, wie sich klinische Studien und Befragungen oder ähnliche Methodik in Form von Apps abbilden lassen, aber auch im Bereich Lehre. Also das ist natürlich springt es auch auf den Zug der Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft auf. Und das ist auf jeden Fall einer der Schwerpunkte in den letzten Monaten gewesen bei uns in der Stabsstelle.
Das bringt mich auch gleich zu meiner letzten Frage. Was würdest du dir denn wünschen, einerseits von den ganzen jungen Forscherinnen und Forschern hier, auf der anderen Seite für eure Stabsstelle?
Also von den jungen Forscherinnen und Forschern würde ich mir teilweise noch ein wenig mehr Risikobereitschaft und Mut wünschen, Transferprojekte anzustoßen. Also ich komme selber auch aus dem Bereich Translation und dort bedarf es eben auch dem Mut, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und eben auch Projekte anzustoßen, die auch sehr kliniknah sind. Also der Übergang von Grundlagenforschung in die Klinik könnte man sicherlich noch deutlich stärker fokussieren hier in der Hochschule. Und andererseits ist es eben so, dass ich mir für die Stabsstelle wünsche, dass Prozesse ganz klar ausgearbeitet sind und man in Zukunft eben eine ganzheitliche Beratung auch ermöglichen kann, eben auch ein erweitertes Netzwerk hat und vor allem, dass uns auch die Möglichkeit der unkomplizierten Förderung von Einzelprojekten zur Verfügung steht. Das heißt, dass man für gute Projektideen relativ informell Fördermittel bereitstellen kann mit kleineren Summen, die eben einen schnellen Start von Projekten ermöglichen, beispielsweise Rekrutierung von einem Softwareentwickler für ersten Programmcode oder 3D-Druck von gewissen Komponenten. Das würde, glaube ich, auch vielen Gruppen helfen, durchaus schneller Ideen umzusetzen.
Das war eigentlich ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Danke, Dennis.
Ja, vielen Dank, Vera, für das Gespräch.
Heute haben wir viel über Theorie gesprochen, darüber, wie man eine Gründung überhaupt angehen kann. In der nächsten Folge schauen wir uns dann schon ein konkretes, erfolgreiches Projekt an. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber es gibt jede Menge Gründungserfahrung zu hören. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen Gründergeist wecken und vielleicht denkt der ein oder die andere jetzt, mit meiner Idee könnte ich die Expertinnen und Experten hier ja auch mal behelligen. Da kann was draus werden. Ja, nur Mut, genau so fängt es an. Traut euch. Der erste Schritt ist der wichtigste.
Ein Podcast der FET2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Redaktion Vera Zellmer und Dennis Kundrat. Produktion Nick Reinecke. Konzept Vera Zellmer und Stefanie Wolters.